So, auch von mir hier von oben, guten Morgen. Ja, ich hatte euch ja letzte Woche etwas erzählt. Wir waren ja noch vor 2,5 Wochen in der Türkei. Und das ist der besagte Hund, von dem ich sprach. Und zwar, es ist wirklich, kommt immer wieder vor, dass Tiere vor den Läden mal wenigstens, aber auch, ihr könnt das hier sehen, das ist also der türkische Bipa oder auch DM. Und das Krasseste ist, dass sogar mitten zwischen den Regalen der Hund liegt. Bei uns ganz in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Also einfach, weil sie Zuflucht suchen vor der Hitze und dergleichen und einfach die Menschen das so akzeptieren. Das ist eine schöne Geste. Aber ich will euch ja eine gute Botschaft von Hiob erzählen und habe es wieder mit diesem Symbol des Teppichs möchte ich anfangen. Und zwar, wie Gott Schwierigkeiten in deinem oder in meinem Leben nutzt. Wenn ich hier von dir spreche, beziehe ich mich natürlich immer wieder mit ein. Ich habe vor gut 5 Wochen, denke ich, habe ich den ersten Teil über Hiob gemacht. Und da steckt aber so viel Potenzial drin. Ich bin auch ein Stück weit inspiriert worden durch eine Predigtreihe, die in die Richtung geht, und habe einfach von der noch einige wichtige Punkte aus dem Buch Hiob herausgearbeitet. Ja, für diejenigen, die Hiob wenig lesen, ist ja auch ein Buch mit über 40 Kapiteln, schwer zu lesen, viel Text. Möchte ich doch noch mal einen kurzen Überblick geben. Hiob war ein gemachter Mann. Er war sehr reich, beliebt und anerkannt, auch weil er viel von Gott hielt, weil er ihm treu war, versuchte ein untadeliges Leben zu führen. Wir hatten bereits festgestellt, dass Hiob wohl vor 4000 Jahren lebte und einer der Urväter der Bibel ist, auch wenn er kein Hebräer war und im Land Uz lebte. Das kann man hauptsächlich in den ersten 2 Kapiteln von Hiob nachlesen. Ich lese die ersten Verse nochmal. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffend und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern, besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Also wir merken, wenn wir Hiobs Botschaften Hiob hören, denken wir in erster Linie natürlich an das Leid, an die Not und an die Spannung, in der er lebt, weil er ja nicht weiß, worum es geht, warum Gott ihn so demütigt, sag ich mal, und er dieses Leid erleben muss. Aber Hiob hat eigentlich einen positiven Anfang und auch einen positiven Ausgang. Und zwischendurch leuchten immer wieder so Dinge hervor, wo Hiob dann plötzlich etwas von Gott erkennt und das auch zum Ausdruck bringt. Im 2. Abschnitt von Kapitel 1 lesen wir, dass die Söhne Gottes oder Engel, unter ihnen auch der Satan, sich vor Gottes Thron versammeln. Satan fordert Gott heraus, dass Hiob ja nur ihn ehrt, weil er alles hat und es ihm gut geht. Gott stimmt schließlich zu, dass er ihm alles nehmen darf, was ihm lieb und wert ist. Es ist nicht leicht zu verstehen, hatte ich ja damals auch schon gesagt, was in der himmlischen Welt vor sich geht. Ich denke besonders auch an den Propheten Daniel, aber wir lesen das auch immer wieder in den Propheten, aber schließlich auch im Neuen Testament, wo Menschen Träume und Visionen haben, ihnen Gott begegnet, ganz klare Anweisungen gibt. Und wir werden im Neuen Testament unter anderem auch gerade in der Weihnachtsgeschichte sehr viel mit den Engelwesen mit der unsichtbaren Welt Gottes, die in die sichtbare Welt hineinbricht, konfrontiert. Und daneben gibt es natürlich auch die dunkle Seite. Wir lesen ja in der Schrift auch, dass wir gegen Geister der Unterwelt kämpfen, mehr oder weniger mit ihnen konfrontiert sind. Und das wird hier im Buch Hiob ja auch angesprochen. In kürzester Zeit verliert Hiob alles. Er verliert Haus und Hof, seinen ganzen Reichtum auf einen Schlag. Auch verliert er seine Kinder durch Feuer, Sturm und feindliche Banden, die alle Kinder umbringen. Seine Frau, die ihm noch bleibt, ist es Spott oder hatte sie Mitleid, als er schließlich todkrank war und sie ihm rät, sag doch Gott ab und stirb. Das Erste, was ich hier als Punkt nennen möchte, ist, bevor du urteilst, schenke Liebe. Und zwar geht es da um die drei Freunde. Hiob bekommt ja Besuch von seinen drei besten Freunden, so wie es aussieht, die am Anfang wirklich sehr betroffen sind und sehr viel Sympathie und Empathie ihm entgegenbringen, leiden und mitweinen über seine Situation. Jedoch später sind sie alles andere als eine Ermutigung für ihn. Sie beschuldigen ihn am Anfang noch zögerlich, dann immer heftiger. Sie sagen, du hast dich vor Gott, der doch absolut gerecht ist, schuldig gemacht. Sie klagen ihn an. Sie sind überzeugt, dass seine Sünde ihn eingeholt hat und er von Gott bestraft wird. Wie schon letztens erwähnt, sagen sie, was du gesät hast, erntest du jetzt. Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, musst du jetzt selbst auslöffeln. Und vom Prinzip her haben sie ja auch recht. In Johannes Kapitel 9 wird die Geschichte erzählt, wo Jesus auf einen von Geburt an Blinden stößt. Und wir finden hier eine Parallele zu dem, was die Freunde wie die Freunde denken. Und zwar vom jüdischen Denken beeinflusst, sehen die Jünger mit Jesus zusammen stehen, mehr oder weniger in der Nähe dieses Mannes, sehen ihn dort betteln. Und ihre erste Frage ist, Rabbi, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Das ist bei einem Blindgeborenen eine interessante Frage, hauptsächlich was die Sünde dieses Mannes selbst angeht. Könnte ja sein, dass die Eltern bestraft werden sollen. Die Herren Theologen haben gar keine Empathie für diesen armen Mann, den sie dort vor sich sehen, liegen sehen, sondern fragen gleich nach dessen oder dem Fehlverhalten der Eltern. Im Türkischen gibt es einen Begriff, Koran-Scharpsen. Das heißt, wenn das nicht stimmt, dann soll mich der Koran erschlagen. Wir kennen ein bisschen eine Parallele dazu, einem die Bibel um die Ohren schlagen. Und da kann es manchmal bei aller Argumentation auch um Machtmissbrauch gehen. Gott möchte uns immer wieder Weisheit geben, wenn wir die Bibel, sein Wort benutzen, dass wir wirklich dem anderen so begegnen auf Augenhöhe, dass wir ihn abholen da, wo er ist und in Sympathie einerseits, aber auch in Klarheit und liebevoll einfach weiterhelfen und versuchen, ihn zu verstehen, aber auch durch Gottes Wort Führung geben können. Wir merken, dass Gott in der himmlischen Welt, den ja die drei Freunde und auch Hiob selber gar nicht mitkriegen, dass er ganz anders ist als Eliphas, Zophar und Bildad, die drei Freunde. Er wirkt Satan gegenüber fast beleidigt bei dessen zweiten Besuch in der Himmelswelt. Nachdem Satan, lesen wir in Kapitel 2, Vers 3, nachdem Satan ihm alles wegnehmen durfte, sagte Gott zu ihm, dir ist sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen, sagte der Herr, Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffend und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen. Hiob versucht, sein Schicksal zu verstehen. Er bekommt ja nicht mit, was dort in der himmlischen Welt abgeht. Warum widerfährt ihm das hier? Hiob ist sich keiner Rebellion, keiner bewussten Sünde gegen Gott bewusst. Und Gott gibt ihm ja auch Recht, obgleich er, wie gesagt, davon nichts mitbekommt. Deswegen soll mein zweiter Punkt sein, bevor du Urteil schenke, Liebe. Gott ist dein bester Freund. Gott ist dein bester Freund. Ich weiß, dass die Bibel natürlich grundsätzlich betont, dass wir als Sünder auf die Gnade Gottes angewiesen sind, die uns durch Jesus Christus gegeben werden soll oder auch gegeben wurde, wenn wir bewusst zum Herrn stehen. Es gibt meines Erachtens zwei Arten von Christen. Die einen freuen sich über die Tatsache, dass sie gerettet sind und lassen es dabei. Die anderen sind Christen, die fühlen sich oft ungenügend. Ich sehe mich in dieser Kategorie auch immer wieder mal. Sie sehen stets den Mangel, den sie haben. Sie sehen in jedem Unglück, Misserfolg eine Strafe. Sie können andere zwar als geliebte Kinder Gottes sehen, setzen sich selbst aber einen Maßstab, den sie nie erreichen können, weil wir nicht durch das Halten der Gesetze unser Heil erreichen können. Schau einmal, was Gott uns durch Paulus in Epheser 3, Vers 10 als Gemeinde und damit dir und mir sagt. Ausgerechnet ich, sagt Paulus, Epheser 3, Vers 10. Ausgerechnet ich, sagt Paulus, der die Christen jahrelang diskriminierte und umbrachte, ich, der Geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkündigen, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Also einmal dieses große Geschenk, was wir durch Jesus Christus haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, dieser unermessliche Reichtum. Wir sind reich beschenkte Kinder Gottes. Jetzt, und das, er setzt noch eins oben drauf, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde, an dir und an mir erkennen, die unerschöpfliche Weisheit Gottes. Also nochmal im Klartext. Wir sind mit einem unermesslichen Reichtum durch Christus selbst beschenkt und jetzt sollen durch die Gemeinde oder durch dich und mich selbst die himmlischen Mächte und Gewalten die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Manches Mal muss ich schmunzeln, weil ich weiß ja, wie wir sind, wie menschlich es oft zugeht. Und wir sehen uns ja nur sonntags für 2 Stunden, sage ich jetzt mal. Aber wenn im Umgang miteinander in der Familie zum Beispiel, wird das ja immer wieder auch klar. Und da kommen ja dann auch die Schattenseiten viel stärker hervor oder in der Ehe. Wir sind Christen und doch sind wir doch so menschlich. Und doch will sich Gott verherrlichen durch uns als Christen und besonders auch in der Gemeinde hier vor Ort, aber auch weltweit in der Gemeinde. Merkst du, Gott gebraucht uns in aller Schwachheit. Er will den Bruder, die Schwester, sogar mich hier in der Gemeinde nutzen, um ihn vor der himmlischen Welt zu verherrlichen. Natürlich will er das auch in der Nachbarschaft tun, am Arbeitsplatz, den Arbeitskollegen gegenüber, im Miteinander, im Glück und im Misserfolg. Das heißt, nicht nur in den schönen Stunden, wenn es uns gut geht, wenn wir gut drauf sind, wenn wir mutig bekennen, sondern auch in den Stunden, wo wir schwach sind, wo wir traurig sind und dennoch festhalten, wo wir Geduld lernen, wo wir vielleicht keinen Grund zur Freude haben und doch uns von Gott immer wieder ermutigen lassen. wo wir vielleicht gerade gestritten haben und auch bereit sind zum Vergeben. Schaut ihr einmal die Jünger von Jesus an. Wir kennen sie ja alle mit Namen mehr oder weniger auswendig. Oder auch die Propheten, die Männer und Frauen des Alten und Neuen Testamentes. Alleine Simons Aussage oder Simon Petrus' Aussage, als er von Jesus gerufen wird, sagt er ja, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt viel. Und Jakobus sagt selbst von Elia, er war ein schwacher Mensch wie wir, und dennoch, er betete inständig, es möge nicht regnen, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Also, ich glaube, das macht die Bibel auch glaubwürdig. Das wird immer wieder auch, gerade wenn es um die Glaubwürdigkeit der Bibel geht, wird betont, dass die Bibel keine Superhelden hat, sondern Menschen, die im Alltag immer wieder auch ihre Fehler haben, ihr Fehlverhalten. Und das ist ja bis heute in der Kirchengeschichte, bis heute, dass Gott trotzdem seine Gemeinde baut und mit uns arbeitet. Dritter Punkt, Gott will deinen Charakter verändern. Gott will deinen Charakter verändern. Es gibt jetzt ein bisschen längeren Abschnitt. Mir ist heute wichtig, dass es nicht nur um Leid und Krankheit oder Ähnliches geht. Wir erleben, natürlich sind Menschen ohne eine klare Beziehung zu Jesus ähnlich dran. Wir erleben Widerwärtigkeiten in vielen Schattierungen. Das sind Situationen, die unsere Geduld herausfordern. Das kann schon morgens im Stau sein, wenn wir im Auto sitzen und nervös auf dem Gaspedal stehen und denken, warum geht das nicht vorwärts, ich habe einen Termin einzuhalten. Oder wie ich vor 2,5 Monaten erlebt habe, dass mein Handy plötzlich verlegt wurde und ich es nicht mehr wiedergefunden habe, nie mehr wiederbekommen habe, plötzlich wichtige Daten weg sind, Leute mich nicht erreichen können, mein Drucker schon wieder spinnt und nicht vorwärts geht. Oder auch Streit in der Ehe, in der Familie, ich habe es ja schon angeschnitten. Oder ich werde in der Schule, am Arbeitsplatz gemobbt. Ich habe eine finanzielle Krise oder vieles andere. Ich fühle mich oft ungenügsam, beziehungsweise ich fühle mich so, dass ich nicht der sein kann, der ich eigentlich sein möchte oder die sein möchte. Gott arbeitet dadurch an meinem Charakter. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns nicht runterziehen lassen. Gott will ja nicht, dass wir ständig unter Druck stehen und dass wir deprimiert durchs Leben gehen. Er will diese Schwierigkeiten, diese ungewollten Situationen in unserem Leben nutzen und uns verändern. Gott arbeitet an meinem Charakter. Er möchte, wie wir es hier lesen, uns Früchte, die uns Gottes Geist schenken will, schenken. Und dazu gehören Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich bin sicher, es gibt noch mehr Früchte, die er uns schenken möchte. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, sagt Hiob in Kapitel 42, Vers 3 und 5. Entschuldigung, ich bin ja eins zu weit gesprungen. Auch wenn Hiob von Gott viel Lob bekommt, ist auch er ein Sünder, einer, der Gott nötig hat. Er bekennt sogar, dass er aus Ungewissheit heraus geredet hat und Gott noch nicht wirklich erkannt hat. Das lesen wir in Kapitel 42, Vers 3 und 5. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr oder Jahwe, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und ich denke, dass wir in Situationen, die uns so schwierig erscheinen, auch Gott tiefer kennenlernen, dass wir auch seine Treue, seine Liebe und auch seine Art Art viel tiefer kennenlernen. Ich sehe Parallelen zu Hiobs Lernprozess im Leben von vielen Frauen und Männern im biblischen Umfeld sowie auch in der Kirchengeschichte bis heute. Interessanterweise fiel mir neulich durch eine Predigt Noah auf. Noah war neben Hiob, neben seinen Mitmenschen, absolut gottesfürchtig. Er führte ein Leben, was ihn ehrte. Vielleicht überlesen wir, dass er einen unmöglichen Auftrag damals bekam von Gott. Und zwar, er sollte ein Schiff bauen, ein riesiges Schiff, 2 Fußballfelder groß. Und zwar in einer Gegend, wo absolut nie viel Wasser war oder überhaupt nie Wasser war, weil man davon ausgeht, dass zur Zeit von Noah wahrscheinlich eher eine Art Dunstglocke über der Erde war, sodass eigentlich es nie wirklich heftig geregnet hat oder dergleichen. Und man sagt zum Beispiel, dass Dinosaurier in der vorigen Welt auch eher überleben konnten, die dann nach der Sintflut gestorben sind. Das ist eine Theorie, die ich schon mal gehört habe. Also zumindest, er baut ein Schiff auf trockenem Land und natürlich die Leute fangen an zu spotten. Und das geht ein Jahr so. Sie sind ja fleißig am Bauen. Es ist nicht klar gesagt, wie lange er an dem Schiff gebaut hat. Aber nach 10 Jahren war er immer noch nicht fertig. Nach 40 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht. Oder er war fertig, aber er musste, so sind sich die Schriftausleger einig, 120 Jahre lang warten, bis dass er schließlich von Gott gerufen wurde, in die Arche zu gehen. Die Tiere kamen plötzlich zusammen und er hatte Zeit, als Prediger der Gerechtigkeit, wie das Neue Testament ihn nennt, die Menschen zur Umkehr zu rufen, aber sie ließen sich nicht umstimmen. Wahrscheinlich haben sie lange Zeit erstmal gespottet, später hat selbst Noah gezweifelt oder seine Familie haben gesagt, wo ist denn die Verheißung Gottes, dass eine Sintflut kommen wird? Und ich denke, wir sind ja in einer ähnlichen Situation. Wir sagen, die Erde wird vernichtet werden und Jesus wird wiederkommen. Aber die Menschen sagen, wo ist denn Gott? Jesus, kommt er wieder? Sie glauben nicht daran. Ich denke an Naomi, die Schwiegermutter von Ruth. Sie ist ein Beispiel, das mich beeindruckt, neben Noah und anderen. Sie kommen nach vielen Jahren als Flüchtling in Moab. Sie waren ja als Familie dorthin geflüchtet nach Moab. Das ist im heutigen Jordanien. Ohne Mann und ohne Söhne zurück in ihre Heimat. Nur mit ihrer Schwiegertochter, die sie liebevoll begleiten wollte, die absolut nicht zurückbleiben wollte. Und sie und Ruth kommen nach Hause, nach Israel, dort, wo sie lange gelebt hat. Und dann sagt man, das ist ja Mara, sie ist natürlich gealtert, sie ist verbittert und sagt, nennt mich nicht Naomi, Entschuldigung, sondern nennt mich Mara, das heißt bitter. Also Naomi heißt lieblich und sie wollte Mara genannt werden. Aber sie kommt durch Gottes Hilfe und durch Ruths Einsatz schließlich doch zu Ansehen, Reichtum und Ehre und wird die Urgroßmutter von dem bekannten König David, den wir alle kennen. In Hebräer 11 lesen wir, es wäre noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten, weil sie Gott vertrauten, ich bin in Kapitel 11, Hebräer, Vers 32, 33, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt, wir wissen um Daniel, Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Satrach, Mesach und Abednego zum Beispiel. Und so weiter geht es dann in den folgenden Versen. Interessanterweise, nicht nur diese Männer und Frauen wurden erprobt und geprobt, wie durchs Feuer hindurch, sondern Jesus selbst. In Hebräer 5, Vers 8 lesen wir folgende interessante Aussage. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Wir wissen, dass er im Garten Gethsemane Blut schwitzte und einfach Gott dreimal bat, wenn es dir gefällt, nimm doch diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er wurde auch erhört. Später aber erst, obwohl er Gottes Sohn war, steht hier, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was gehorsam war. Er war ja in menschlicher Gestalt ganz Mensch. Gott hat ein Ziel mit unserem Leben. Er möchte, dass wir errettet werden und eines Tages bei ihm sind. Nur durch Jesus erreichen wir dieses Ziel und das ist uns als Christen klar. Wir brauchen nicht darüber zu reden, aber es ist wichtig, dass wir das unseren Mitmenschen auch immer wieder sagen, aber uns dessen auch bewusst sind. Und für seine Kinder ist ihm wichtig, dass wir zu reifen Christen werden, Christinnen werden, die sich bewähren. So lesen wir in Römer 5, Vers 3 und folgende. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht uns geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Zum Schluss, wenn ich das Buch Hiob zusammenfassen möchte, denke ich daran, dass es ein Buch ist, in dem uns ein Mensch beschrieben wird, der von Gott absolut gesegnet ist. Er ist ein Mann, der Gott ehrt und liebt. Er hat sich vorbildlich für seine Familie eingesetzt. Er betet und bringt Opfer für seine Kinder. Also er ist ein Mensch, der ein Beispiel hinterlassen hat. Und wenn wir Hiob in den Kapiteln dazwischen lesen, seine Freunde loben ihn ja sogar, dass er sich für die Ärmsten der Armen eingesetzt hat. Er gibt in den ersten Kapiteln trotz absoluten Verlustes Gott die Ehre und sagt, wenn ich bisher viel Gutes hatte, möchte ich auch das Schlechte annehmen. Er steht zu seiner Unschuld und lässt sich von anderen kein schlechtes Gewissen machen, wo er sich vor Gott nicht schuldig weiß. Denkt daran, dass selbst im Buch der Offenbarung Satan als Ankläger der Gläubigen auftritt. Das hatte ich ja auch in meinem ersten Teil erwähnt, dass Satan der Ankläger zur Zeit Hiobs war, aber auch im letzten Buch der Bibel als Ankläger der Brüder genannt wird, der Gläubigen genannt wird. Das ist sein Job. Ich muss hier anmerken, dass wir jedoch Korrektur durch Gottes Wort immer wieder nötig haben. Und wer sich kennt, der schämt sich auch nicht, das zu sagen. Wir brauchen uns gegenseitig zur Ermutigung und auch zur Ermahnung hier und da. Jakobus sagt, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Das muss natürlich im passenden Kontext geschehen, aber Gottes Geist arbeitet in uns und korrigiert uns selbst auch. Wir sind als Kinder Gottes, sind wir nicht unfähig, sondern Gott befähigt uns auch. Sein Geist wirkt in uns, unser Gewissen schärft er uns. Hiob klagt Gott sein Leid. Und das ist wichtig. Wir dürfen Gott all unsere Situationen anbefehlen. Er nimmt zwar manchmal den Mund sehr voll, aber Gott spricht ihn am Ende gerecht, auch weil er bekennt, dass er ihn nur vom Hörensagen bisher kannte und sich demütigt. Interessant ist, dass noch ein vierter Freund dazukommt, namens Eliu, und dass die drei Freunde, beziehungsweise Hiob, für die drei Freunde ein Opfer darbringen soll und Gott die drei Freunde wirklich sehr ermahnt und sagt, ihr habt nicht recht geredet, wie mein Freund Hiob, aber Elio wird dabei nicht erwähnt. Wahrscheinlich hat er doch ein paar gute, wichtige Wahrheiten weitergegeben. Ich bin selbst als junger Mensch in schwierigen Situationen gewesen. Bis heute gibt es Dinge, die mir Mühe machen und Geduld und Glaube an Gottes bedingungslose Liebe herausfordern. Aber ich bin ähnlich wie Hiob sowohl zu Beginn wie auch nach seiner Leidenszeit, wo ja Hiob reichlich gesegnet wird und quasi wieder wie am Anfang dasteht, bin auch ich gesegnet und jeder von uns kann das sicherlich auch nachvollziehen, dass wir auch durch Schwierigkeiten hindurch so viel Gutes erfahren und dafür möchte ich Gott danken und jeden Tag auch Gott loben und ihn ehren. Ihr habt die Punkte gesehen, vielleicht lassen wir uns ermutigen durch die Frucht des Geistes, dass wir noch mehr darum bitten und daran arbeiten, dass Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung unser Leben bestimmen. Amen.